aller Kunst. Der schöpferische Verstand ermöglicht es, Originale, Unverwechselbares zu schaffen und zudem aus Vorhandenem durch reine Geisteskraft neue Kombinationen zu entwickeln. Ein Superkapitalismus, bei dem man nur mit geistigen Rohstoffen und geringstem Materialeinsatz eine Sache mit einem massiven Mehrwert versehen kann. Dazu braucht man Leute, für die es zum Alltag gehört, sich etwas Neues einfallen zu lassen. Man braucht, kurz gesagt, Kunstunternehmer. Und Unternehmer, die verstehen, dass sie von Künstlern jede Menge darüber lernen können, wie man durch reine Geisteskraft mehr Werte schafft. Die österreichische Kulturmanagerin Doris Rothauer gibt in ihrem Buch »Kreativität und Kapital« den Kammerton der neuen Wirtschaft wieder. Künstler werden zu Vorbildern für die Umgestaltung der Arbeitsgesellschaft. Und die Kreativität wird vom künstlerischen Mythos zum wirtschaftlichen Imperativ. Nur, so fügt die Autorin hinzu, die Künstler und ihre Welt spielen eigentlich in der Gesellschaft keine Rolle. Das liege daran, dass viele Künstler nicht aus ihren engen Vorstellungen herauskämen. Sie blieben unter sich. Und umgekehrt würden Wirtschaft und Politik die Künstler nur symbolisch wahrnehmen. So kann man es auch ausdrücken, wenn man eigentlich sagen will, dass man jemanden nicht für voll nimmt. Das Unverständnis hat eine lange Geschichte. Sie ist voller Kränkungen, Missverständnisse und Vorurteile. Das ist die wahre Kunstgeschichte, über die wir reden müssen, bevor das Kunststück gelingen kann. Zweitens, die Mechaniker. Im ersten Jahrhundert vor Christus verfasst der römische Gelehrte Marcus Terentius Varro ein folgenschweres Konzept. Er trennt die Gesamtheit des menschlichen Wissens und der Kreativität, die bis dahin als Einheit verstanden wird, in zwei grobe Kategorien auf. Das Fundament bilden die Artes Mechanicae. Das sind die handfesten Künste, Technik, Landwirtschaft, Handwerk. Das Praktische und Ernste eben. Über diese Künste platzierte Varro seine Artes Liberales, die freien Künste, zu deren Ausübung es, im Gegensatz zu den Mechanicae, keinerlei körperlichen Anstrengung bedurfte. Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie einschließlich der Astrologie zählten dazu. Die freien Künste waren etwas für freie Männer, Leute, die es nicht nötig hatten zu arbeiten. Das andere, das ganz Ernste und Notwendige, den technischen Krams und die Erfindungen, das erledigten die Mechaniker. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Diese Hierarchie gilt auch noch lange bis ins Mittelalter, wo irgendwann zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert das schöne deutsche Wort Kunst auftaucht, das nichts weniger bedeutet als Können. Dann aber bricht die Klassengesellschaft auseinander. Die Techniker revolutionieren die Landwirtschaft. Das bringt höhere Erträge, macht Klöster, Kirchen und katholische Fürsten, die Auftraggeber aller Künstler, reich. Man braucht die Mechaniker. Die katholische Kirche beschließt, die Artes Mechanicae den Artes Liberales gleichzustellen. Es gab aber nicht nur reiche Klöster, Fürstenhöfe und Bischofssitze. Auch Städte und Bürger bekamen vom Wohlstand etwas ab. Die alten Mächtigen und die Neureichen sammelten sich vor allem in Frankreich und Oberitalien. Sie bildeten die neue Oberschicht. Diese herrschende Klasse litt vor allen Dingen unter einem: Langeweile. Die alte Geschichte: Wer mehr hat, als er braucht, verlangt nach Heiterem. Her mit der Kunst! Das ist die Geburtsstunde der Kunst als Wirtschaftsfaktor, aber auch der Beginn des Systems, das wir heute Kapitalismus nennen. Der Ökonom Werner Sombart hat diesen Aufstieg in seinem 1913 erschienenen Buch »Luxus und Kapitalismus« eindrucksvoll beschrieben. Kunst ist teuer. Man braucht Kredite, Banken, die den Kunstboom an den Höfen und in den Städten sichern. Manufakturen in Oberitalien spucken Kunstwerke